Ich würde sagen, das Intro ist mal komplett in die Hose gegangen.
Kai-Style, oder was? Dann darf ich nächstes Mal wieder.
Muchel war sehr übereifrig, würde ich sagen.
Ich würde sagen, so mit dem Öffnen von ich muss auf die Flasche schauen, weil es ist nicht das, was ich sonst trinke.
Außer manchmal im Auto.
Außer auswärts nach Berlin. Ein Riesling, ein Winzersekt hier vom Fürst von Metternich. Und ich wollte gerade dieses Ploppen als Intro machen, das ist aber...
Und der schraubt
ist aber fürstlich in die Hose gegangen.
Muss man sagen, zu früh kommen, nicht nur sexuell, sondern vor allen Dingen die Drinks zu früh öffnen, ist etwas, was sich im Leben verfolgt, ne? Das ist doch typisch Muchel. Öffnet die Drinks immer zu früh.
Jetzt ist Kai wieder in seiner Intro-Era angekommen.
Ich kann da gerade nicht drauf antworten. Ich würde sagen, ich schenke hier mal diesen...
Kai, also nutzt es aus, dass wir nicht schneiden können.
Wir stoßen dann wohl auf unseren Maskenman an, oder?
Würde auf ich unseren sagen. Masken. Ich würde sagen, auf den besten Transfer. Oh, hört man das?
Ja, das hört man.
Es prickelt. Es prickelt.
Vielen Dank.
Es ist.
Würdest du sagen, Muchel, tatsächlich der beste Transfer? Würdest du ihn auf den Rücken jetzt machen, obwohl du ja eigentlich an erster Stelle kommt der Verein und dann kommt ganz lange nichts?
Tatsächlich würde ich ihn aktuell, wenn ich wählen müsste, würde ich ihn aufs Trikot machen, ja?
Ja, du darfst auch ganz freiwillig, du musst nicht wählen.
Nee,
wir dürfen da auch nicht zu tief oder dürfen wir darüber reden, weil man kann ja, also die meisten wissen ja schon, dass er uns beim Live-Podcast besuchen wird und ich habe schon intensiv mich vorbereitet auf die Fragen und da wird natürlich...
Ich hoffe, die sind besser als die im Intro.
Werde ich ihn gnadenlos damit konfrontieren, dass es noch nie in der gesamten HSV-Geschichte, möchte jetzt aber auch nicht noch mehr verraten,
okay,
noch nie in der gesamten HSV-Geschichte gab es einen Transfer, der so eine große Differenz hatte zwischen, er war most hated Man, der ankam, also die ganze Stadt, der ganze Verein, keiner hat es war sehr kontrovers, wurde diskutiert, keiner wollte ihn haben, er war nicht geliebt, er war ein krasser Fehleinkauf, alle haben sich gefragt, wie kann man so einen Typen verpflichten und jetzt, ein paar Monate später, ein paar Spieltage später, ein paar Tore später ist er most loved Man und deswegen werde ich ihn da schon fragen, wie sich das so anfühlt im Fußballleben.
Ich würde sagen, wir stoßen mal auf ihn an. Komm.
Wir stoßen auf ihn
Davy.
An.
Ja.
Auf Davy.
Cheers. Ich war immer bei Davy übrigens, ne?
Oh.
Ich habe am Anfang der Saison gesagt.
Ich
habe als einer der wenigen diesen Transfer befürwortet.
Du bist ein Wendehals.
Nein. Ja, herrlich. Ja, Prost, ne?
Tja, Gato, wo bist du, wenn es Alkohol gibt?
Ja, zu Hause leider schon. Aber nun gut, ja. Was soll man machen?
Hast du gestern so viel gesoffen oder warum?
Nee, sonntags ausnahmsweise mal nicht.
Außer HSV spielt?
Kind und vielleicht auch ein bisschen Frau krank.
Ah, mal gucken, okay.
Ich musste zu Hause jetzt erstmal alles organisieren.
Ah, sehr gut. Apropos organisieren, wir haben ja letzte Woche unseren Live-Podcast ins Rennen geschickt mit dem Verkauf und ich weiß nicht, was schwieriger ist, ein Auswärtsticket für Münster zu bekommen oder was schwieriger war, ein Auswärtsticket für Münster zu bekommen oder ein Ticket für unseren Live-Podcast. Der Live-Podcast war innerhalb von nicht mal einer Minute komplett ausverkauft.
Ja, darüber müssen wir, was ist mit dem Intro eigentlich? Wir sind ja unorganisiert, apropos organisiert.
Nee, kommt noch, Intro kommt schon. Noch, spiele ich noch.
Spiel heute, also, heute okay. Langes Intro.
Langes Intro.
Ja, ist gut. Ich dachte, daraus machen wir ein großes Thema aus dem...
Können wir machen. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit dem Intro.
HSV, meine Frau, der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert von König Pilsner.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau! Es ist immer wieder komisch, wenn ich es mache und nicht Gato.
Ich habe auch irgendwann so ein bisschen eben gedacht, Muchel, ich glaube, du musst jetzt
mal. Ja, ja.
Ja, Muchel, den Taktgefühl hast du ja im Blut, ne?
Ja, aber es ist trotzdem, eigentlich muss ich ja immer nur HSV, meine Frau rufen, ne? Und ja.
Kenne ich, und zwar, also ähnlich, aber früher beim Hockey hat der Kapitän ja auch immer die Mannschaften so begrüßt, wenn man gegenüberstand und ja. Irgendwie so, wir begrüßen die gegnerische Mannschaft, irgendwie bla bla bla. Und wenn man das mal selber machen musste, weil der Kapitän nicht da war, Das war echt so, man musste nur einen Satz sagen, aber man war so, die beiden Schiedsrichter auch noch, und das war immer große Anspannung davor. War herrlich. Ja. Aber ja, apropos große Anspannung, Mucho, du hast es ja eben schon angeteased. Letzte Woche haben wir drüber gesprochen, der große Live-Podcast, erst in aller Munde, Bild, Abendblatt, haben auch drüber berichtet. Wenn ihr es nicht gelesen habt, ist eure Schuld.
Haben sie?
Ja.
Diverse Gazetten haben geschrieben.
Ja, wurde bestimmt auch schon öfter im Radio angeteasert.
Ja. Ich habe es auch im Radio gelesen, ja.
Ja, wir selber waren ja auch, haben uns noch hinterher geschrieben, so, wie viel Tickets verkaufen wir jetzt? Und wir hatten ja davor ja nur einen Live-Podcast mal gemacht, in der Unabsteigbar mit irgendwie 6 zugelaufenen Zuhörern so ungefähr und haben das alles so semi-professionell gemacht. Und jetzt dachten wir, komm, jetzt machen wir es aber direkt mal richtig. Und 200 Tickets, Vorverkauf, auch richtig mit Ticketverkauf. Die meisten von euch haben es ja auch dann irgendwie gesehen, gehört. Und zack, innerhalb von einer Minute waren alle Tickets verkauft. Wir haben, Achtung, noch ein paar zurückgehalten. Also verfolgt mal die Verlosung, vielleicht eventuell auf Instagram bei uns in nächster Zeit. Da könnte sein, dass da ganz eventuell noch was geht, aber natürlich nicht mehr viel. Es ist alles ausverkauft. Köpi wird mit dabei sein. Natürlich unser Lieblingsgetränk, Hoffürst Metternich, ist auch mit dabei. Also wir müssen noch ganz genau sprechen, wann, wie, wo, was. Aber auf jeden Fall habe ich schon grob gesprochen. Da sind 18 Kisten Minimum am Start.
Und pro Gast.
Auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Also ich
liebe diese großen Ankündigungen hier immer.
Ja, da sind wir sowieso immer ganz groß.
Ganz groß.
Ja, also wenn es am Bier scheitert, dann ist schlechtes Image für Köpi. Deswegen müsst ihr dafür sorgen, dass da viel Bier ist.
Das ist Gatos neuer Trick. Er macht immer jetzt in diesem Podcast so richtig Druck auf alle Sponsoren und.
Aber ich spiel dieses Influencer-Game jetzt auch einfach, weil es hat mit Fürst Metternich auch ganz gut geklappt. Ich habe berichtet davon auf der Fahrt nach Hannover und was ist, nach Berlin und was ist. Sie schicken uns einfach hier einige Flaschen von diesem leckeren Riesling. Chardonnay, Sekt, whatever. Und dementsprechend werde ich jetzt ganz viele ganz viele Marken einfach immer in diesem Podcast erwähnen, in der Hoffnung, dass dann übrigens Porsche
Adidas,
ist ja auch richtig
Alter,
gut.
So gut.
Ja. So, wir spielen dieses Influencer-Game jetzt komplett durch hier. Also,
aber ja, jetzt mal, by the way, ne, das Konto bei der Sparda Bank, das ist wirklich mega, weil das ist so bequem im Online-Banking und du kannst das Geld so übersichtlich verwalten. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Du
glaubst, ich habe auch nicht, gehört, dass das Rinti-Tierfutter richtig toll sein soll.
Demnächst gibt es noch Rinti bei Pia zu Hause.
Die Sparda Bank... War gerade so HSV.
Stand jetzt haben wir nur Köpi, ist ja auch unser Hauptsponsor. Ich glaube, wir sind auch sogar tatsächlich vertraglich dran gebunden, dass wir nur Köpi als Sponsor haben dürfen. Also diese Saison, ne? Also wenn uns jemand sponsern möchte, dann jetzt schon mal anklopfen für nächste Saison.
Ich bin mit Köpi sehr, sehr zufrieden. Also es ist schon, macht schon Spaß mit denen. Und ich muss so sagen, ich war ja in Münster und ich habe vorher in der Kneipe, ein Bier getrunken, was relativ lecker war, und danach gab es Warsteiner. Und ich muss sagen, ey, das ist echt so eine Plörre. Also wenn du da erstmal, da weiß man erstmal, wie geil doch Köpi schmeckt. Also, ne, wenn du das nochmal so, wenn du sonst immer nur Köpi trinkst, dann ist es so, ja, schmeckt halt geil und du nimmst nichts anderes, aber wenn du dann mal gezwungen bist, irgendwie Warsteiner zu trinken, Alter, ey, das ist richtige Plörre. Also.
Ja, ich bin auch gar kein Fan von Warsteiner.
Nee. Das ist, geht überhaupt nicht. Aber nichtsdestotrotz, Live-Podcast war innerhalb, ich meine, der Server war gecrashed, ne? Also von der Location haben uns angeschrieben und meinen so, Alter, was war da denn jetzt gerade los? Das gab's ja so noch nie. Innerhalb von kürzester Zeit, nicht mal eine Minute, war alles ausverkauft, die ganzen Tickets weg. Danach die Leute uns angeschrieben und wie sieht's aus mit Tickets, bla bla bla. Ich hab's verpasst.
Viele Nachrichten. Och Mann, wir hatten uns extra den Wecker gestellt, aber es konnte wirklich keiner ahnen. Muchel, ich weiß noch, du hast die Woche vorher gesagt, also wenn wir 15 verkaufen, bin ich happy.
Nee, ich habe die Nachricht gerade gesucht. Ich habe sie auf die Schnelle nicht gefunden, weil bei uns in der WhatsApp-Gruppe ja doch immer relativ viel los ist. Ich glaube, ich habe geschrieben, wenn wir zwischen 60 und 70 Tickets verkaufen, dann wäre ich happy darüber. Und das meine ich auch ernsthaft so, weil beim letzten Live-Podcast, ich glaube, es waren 15 Leute da in der Unabsteigbar. Und also damit
war auch cool.
War auch cool, definitiv. Und das war halt, ne, wir saßen an den Bierbänken und so, es war alles irgendwie, und jetzt da in so einer Location, das ist schon next level, was wir da gerade machen. Und dann natürlich mit so einem geilen Gast, trotzdem hätte ich nie damit gerechnet, dass, und ich glaube auch einige, die mich danach angeschrieben haben und nach Tickets gefragt haben, hätten auch nicht damit gerechnet.
Die Frage wäre ja, was wäre passiert, wenn Davy Selke, wenn wir die nicht angekündigt hätten, wären die Leute auch unseretwegen gekommen oder
ja, gut, das
so Mittel zum Zweck?
Habe ich mich auch gefragt, ja. Ja. Aber ich glaube schon, dass die Leute auch so gekommen wären. Ich glaube, es wäre vielleicht nicht ganz so schnell ausverkauft gewesen, jetzt so im Nachhinein, aber ich glaube schon, dass sie...
Dazu muss ich mal sagen, ich habe letztens mich dann mit unserem Podcast-Folge nochmal beschäftigt und gesehen, dass die Folge mit Erik Huber, wo wir zum Beispiel, finde ich, einen sehr besonderen und super Gast hatten, gar nicht die Folge mit den meisten Hörern ist, ja, und nun ist es ja auch so geschuldet, dass wir immer wachsen und die letzten Folgen hatten ja wieder mega gute Zahlen und trotzdem scheint es ja irgendwie, sehe ich, dass die Überschrift oder die Thematik, wenn der HSV gut spielt oder irgendwas passiert wie ein Trainerwechsel und so weiter, also unabhängig vom Gast, sind die besten Folgen, die meistgeklickten, gehörten Folgen, nicht die mit den Gästen, so jetzt mal auf Davy Selke bezogen. Glaube ich, dass das nicht immer der ausschlaggebende Punkt sein muss. Und ich kann trotzdem nur jedem Hörer mal empfehlen, damals die Folge, Erik Huber hat sich damals wirklich nicht nur gut artikuliert, sondern eben auch, finde ich, sehr offen gesprochen, was man ja eben sich wünscht, sowohl jetzt von Selke in unserem Podcast, als auch von den Spielern im Interview bei Sky, als auch von Erik Huber, wenn er bei uns ist. Und da muss ich schon sagen, hört gern die Folge trotzdem euch nochmal rein, zieht sie euch nochmal rein, gerne auch ein zweites Mal, weil da gab es echt viele coole Insights, wie ich finde.
Du kannst ja auch gerne die Folgen, wo du letzte Woche nicht da warst, auch nochmal
anhören. Zieh ich mir gerne rein. Ja.
Ich kam hier eben rein und meinte so, hä, warum haben wir da was geschickt bekommen und was war da?
Gut, er war so, krank. Gut so, ja, Kai, das ist.
Er macht den Bones.
Bones, der auch die Folgen nicht. Also, Bones hat übrigens, wir haben natürlich eingeladen, er hat auch nicht zugesagt.
Doch, hat er.
Hat er?
Ja, er hat zumindest gesagt, dass er versucht vorbeizukommen. Also, es war jetzt keine.
Das klingt nach einer sehr verbindlichen Zusage.
Eine Bones-Ansage halt. So.
Ja, okay, das, also, wenn, dann zerren wir natürlich auf die Bühne, ist ja klar. Also, dass er da auch. Vor Ort, aber natürlich auch zu Hause dann irgendwas von Bones hört. Stübi ist ja auch da und auch nochmal Props an Jonas Bold, von dem habe ich nämlich die Location. Der hatte mir sie empfohlen. Ich glaube, vor einem Jahr, irgendwann letztes Jahr, irgendwie war da diese, wie heißt dieser Flatterball-Podcast mit Harnik und Kruse, den haben die da irgendwie aufgenommen und da war die Location noch ganz neu und ich hatte überall mal rumgefragt, so Mensch, irgendwie hast du noch eine Idee für einen Live-Podcast und bla bla bla. Und da meinte er, hier, guck mal die Location und die war ganz geil.
Kommt er denn und, jetzt auch?
Ja, ich habe ihn eingeladen. Also, ich glaube, er hat eine ähnliche Aussage gemacht wie Bones, aber...
Vielleicht kommen sie ja zusammen.
Eher nicht.
Ja, nee, weiß ich nicht. Mal gucken. Er will wahrscheinlich auch nicht Davy Selke die Schuhe stehen. Ne?
Ja. Zumindest ähnliche Größe haben sie ja, ne? Also.
Ja, das ist korrekt. Nein, aber das ist auf jeden Fall cool. Und dann würde ich sagen... Guck mal, welche Location danach kommt. Ne? Muss ja immer größer und besser werden.
Ja. Ist ja klar. Volksparkstadion irgendwann. Ne? Der HSV, meine Frau, Podcast live aus dem Volksparkstadion.
Ja.
Oder
why not?
Ja, wo haben es die Kaulitz-Brüder? Haben es in der Elfie?
In der Elfie
gemacht. Auch cool.
Ja, und auch Barclays.
Ah, ja. Okay, vielleicht sollten wir...
Ich glaube...
Schritt für Schritt.
Ja.
Wir gucken vielleicht mal, wie es wird, oder?
Nächsten Schritt sehe ich so auch so... hier, wie heißt es? Leishalle oder sowas. Das
ja,
ist so ein Zwischending.
Ja. Oder Markthalle oder irgendwie sowas. Also so ein,
was ist das, Markthalle? Wo ist die?
Die Markthalle?
Rindermarkthalle.
Ja. Nein, die Markthalle. Die Markthalle.
Kenn ich.
Okay, also hier kleine Kulturlücke im Hause Köln. Das ist am Hauptbahnhof, eine Live-Location, wo Konzerte haben früher, keine Ahnung, AC/DC gespielt, bevor die noch nicht so groß waren.
Ach so, doch, ja klar.
Doch.
Da ist, hör auf, du kennst ihn nicht.
Doch, da ist der Freitag Ledertaschen-Laden, wo man, jeder ist damals zur Uni
mit der Freitagstasche gegangen. Da ist immer ein Cola-Poster dran.
Genau, und unten ist noch ein ganz netter Italiener, genau. Da rechts daneben, Party-Italiener.
Der an der Ecke, ne?
Ich bin da quasi groß geworden, Gato.
Na, ist gut.
Kommen wir mal zum Spiel, denn wir sind ja jetzt hier nicht da, um irgendwelche Italiener zu pushen, sondern... Preußen Münster. Mir war gar nicht bewusst, oder mir war es schon irgendwo im Hinterkopf, war schon, waberte diese Information schon irgendwo, aber wir sind letzte Woche gar nicht so da richtig drauf eingegangen, was für eine historische Brisanz dieses Spiel eigentlich mit sich gebracht hat.
Absolut.
Also,
das war krass, ja. Das war mir aber auch nicht bewusst.
Und es sollte sich bewahrheiten.
Ja, weil, also, wir haben nämlich tatsächlich das erste Bundesligaspiel vom HSV 1963 gegen Preußen Münster. Erster Spieltag war in Preußen, also in Münster gegen Preußen Münster, war das Spiel Preußen Münster gegen den HSV. Damals noch mit den beiden Seeler-Brüdern, Charlie Dörfel. Und das war quasi der Beginn der Bundesliga, die damals aus 16 Mannschaften zusammen gecastet worden ist, aus den damaligen Oberligamannschaften. Und dazu gehörte eben unter anderem der HSV, eben aber auch Preußen Münster, die, glaube ich, aus der Oberliga, ich weiß nicht, ist das Nordrhein-Westfalen, würde ich jetzt mal tippen.
Ja,
ist
Nordrhein-Westfalen.
Dazu gehörten. Und ja, das Spiel wurde damals mit
1:1
ging es zu Ende. Und das einzige Tor für den HSV hat damals Charlie Dörfel geschossen. Ziemlich kurz, also kurz vor Ende, irgendwie um die, weiß nicht, 85, 86. Minute rum. Und ja, das war quasi der Beginn einer 55-jährigen Erstliga-Zugehörigkeit, bis dann irgendwann, ja, wir wissen alle, was dann kam. Das, ja, deswegen war mir gar nicht so bewusst, dass diese, und wir haben danach halt nie wieder gegen Preußen Münster oder in Münster gespielt. Es gab noch einmal ein Pokalspiel, aber es gab kein Ligaspiel mehr gegen Preußen Münster danach, außer natürlich jetzt in der Hinrunde, aber das war, wie gesagt, bei uns zu Hause. Und dementsprechend war das schon irgendwie relativ besonders. Und das Stadion wird gerade umgebaut, da ist eine ganze Tribüne ist weg. Sie haben gerade die Baugenehmigung bekommen in Münster dafür, das Stadion einmal komplett umzubauen. Dementsprechend waren natürlich noch weniger Plätze in diesem Stadion vorhanden als
12.000, ne?
Passen jetzt gerade rein. Davon sind ja immer nur 10% irgendwie Gästefans, Gästetickets, was in dem Fall 1.200 sind. ja, wenn du überlegst, dass irgendwie in Berlin vor 2 Wochen noch irgendwie fast 30.000 waren und jetzt dürfen nur 1.200 und dementsprechend war halt der Run auf die Tickets ziemlich hoch und ist echt nicht einfach. Ich habe es auch nur über Kontakte aus Münsteraner Kontakte, also Münsteraner Kontakte, die ich habe, habe ich noch ein Ticket bekommen. Ansonsten wär mir das auch hätte ich das Spiel halt nicht sehen können live im Stadion und hatte ziemlich geile Plätze direkt hinter der Trainerbank in der ersten Reihe und war dementsprechend halt auch sehr nah dran, habe sehr viel mitbekommen und es ging schon los vorm Spiel, als die Ersatzspieler quasi zur Bank gelaufen sind und dann unser neuer Norweger, wie heißt er noch?
Alexander Rössing Lilisit.
Okay,
oder?
Ja.
Ja, so.
Gesundheit.
Easy. Geht einfach von den Lippen.
Easy.
Ganz leichter Name. Wird bestimmt gar nicht komisch, wenn er das erste Tor schießt und alle müssen den Namen aufrufen.
Aber zumindest kam er an mit einer Tasche, um die Bälle einzusammeln. Und die Tasche war gefühlt größer als er. Und es sah halt echt lustig aus. Und um mich rum war dann auch so, ist das hier ein Balljunge oder wer ist denn das so? Ne? Also,
ja, pass mal auf. Otto Stange war auch mal Balljunge.
Genau, also... Don't poke the bear.
Und kommen wir mal von der langfristigen Historie zur kurzfristigen Historie. Und zwar hatte Gato ja dann in die Gruppe, was dann auch immer ein gutes Zeichen ist, wenn man es dann anschließend noch in anderen Gruppen findet, in die WhatsApp-Gruppe gepostet, HSV20.
Glaube ich.
Ich sehe es gerade hier von dir. Ne? Ja? Du hast es gepostet. es war in einer anderen Gruppe erst, aber du hast dann gepostet. 20 Monate sieglos in Stadien mit weniger als 20.000 Zuschauern.
Ja.
So, und da war mir klar, als ich das gelesen habe und vielen anderen.
Mir auch.
Wenn diese Statistik jetzt nicht, ich habe sie nicht überprüft, auf irgendwie nur 3 Spielen beruht oder 2 Spielen beruht, die wir in den letzten 20 Monaten hatten, dann ist da verdammt viel dran und dann wird das Spiel verdammt schwer und dann ist das heute ein viel mehr ein Gradmesser als so ein 2-2 gegen Hannover oder andere Spiele. Und da muss ich sagen, also wir hatten ja bisher in der Rückrunde auch nur Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte und da war mir klar, egal was für ein Run, egal wie positiv und die Stimmung gerade ist in Hamburg und egal wie mutig wie geschlossen die Mannschaft gerade auftritt, das wird leider dann doch wieder eine enge Kiste und ich fand, man hat es ab der ersten Minute gemerkt.
Ich habe die Statistik gesehen und habe nur gedacht, geil, danke für diese Statistik, weil ich feiere sowas ja immer, ne? Wenn so eine Statistik kommt, ist das für mich immer so ein Moment, wo ich denke,
jetzt macht's Klick.
Jetzt jetzt ändern sie, also ja. jetzt fällt diese Statistik.
Ist ne? auch also, immer so, wenn der Kommentator im Fernsehen sagt, also die haben ja seit 100 Jahren da nicht mehr gewonnen ja. und dann passiert's. Ja. Einfach diese Statistik auszusprechen.
Und ich habe tatsächlich auch geschaut, wie du gerade sagst, sind es nur 3 Spiele gewesen? Nein, es sind glaube ich 6 oder 7 Vereine, die unter 20.000 Plätze im Stadion haben. Also es sind gar nicht so wenig Vereine. Und wenn du dann überlegst, dass es im letzten Jahr dann auch nochmal welche waren, jetzt so welche, bei mir ist noch voll gerade. Geil, wir schießen uns hier heute ab mit
Fußball. Er zeigt, wie er es immer in der Loge macht.
Ja. Warte, ich mache es jetzt mal für hier den. Nee? Okay. Bist krank geschrieben? Ja. Okay. Okay, alles klar.
Dazu aber noch zur Statistik. Was war denn der letzte Sieg gegen eine Mannschaft mit weniger als 20.000 Zuschauern auswärts?
Boah, weißt du es?
Das muss dann ja, ich hoffe. Ich meine ja, das muss dann ja vor 20 Monaten gewesen sein. Also sprich, nicht letztes Jahr, sondern das Jahr davor. Und das, also ich meine, mir wurde es erzählt, ich habe es nicht überprüft, ich habe eben schnell beim Post mal runtergescrollt bei Sport1. Da kam die gleiche Antwort. Mhm. Und es war ein Spiel, was wir gewonnen haben, was sich aber eigentlich wie eine Niederlage angefühlt hat.
Da gab es ja wenige.
Ja. Du warst vor Ort, Muchel.
Ich war vor Ort. Ja. Ich könnte jetzt in meine Footballogy-App gucken, wo ich ja immer ganz fleißig versuche, meine Spiele zu tracken und jetzt das 500. Spiel hatte.
Das dauert zu lange. Gato, Spannungsbogen, raus mit der Antwort.
Es war, du hast mir erzählt, wo es Sandhausen, wo wir gewonnen haben. Letzter Spieltag.
Aber das war nicht das, wo Diekmeier noch. Nee, da haben wir verloren, oder? Als Diekmeier sein Tor geschossen hat.
War es nicht, wo wir den Aufstieg vergeigt haben?
Oh Gott.
Aber das war ja.
Wir haben den nicht vergeigt, den hat irgendein Schiri mit plus 10 Minuten vergeigt. Bei Heidenheim.
Aber war das Spiel? 20 Monate her? Das muss ja dann 23 gewesen.
Das war Mai 23, da war ich nämlich gerade in Miami.
Ah, okay. Mai 23. Ich war da, wir haben 1-0 gewonnen. Genau. Ja, also könnte hinkommen. Ja. Das war.
Lassen wir mal so stehen.
Das lassen wir mal so stehen. Ja. Ah, das war das, wo wir jetzt schon auf dem Platz standen, ne?
Ja.
Mhm.
Ja.
Da, wo mein Kollege den Finger verloren hat.
Was?
Ja.
Ja. Wirklich?
Ja. Er ist über den Zaun und ist mit seinem Ehering hängen geblieben. Oh. Und hat sich den Finger dann abgerissen. Ich zeige dir nachher ein Video.
Und ihr habt aber auch trotzdem gefeiert, oder?
Ja, erst mit dem Hubschrauber dann ins Krankenhaus.
Ach du Scheiße. Ja.
Die Story wäre cool, wenn wir aufgestiegen wären. So
ja. Ist echt scheiße. Ja, ja. Jetzt, wenn man ihn jetzt trifft, dann bestellt er immer nur 4 Bier statt 5.
Boah, Muchel, ey. Ja. Der Arm, ich hoffe, der hört diesen Podcast.
Ja. Ja, krass. Aber für mich war nach dieser Statistik klar, dieses Spiel ziehen wir. Also. Aufstellung, kommen wir jetzt mal zur Aufstellung. War irgendwas Besonderes?
Stange hat gespielt, weil Dompe anscheinend irgendwie zu spät gekommen ist. Wohin auch immer.
Also wie ich gehört habe, wurde die Trainingszeit geändert. Und das ist wohl bei Dompe nicht so angekommen, wie man sich das gewünscht hätte. Und dementsprechend kam er zu spät zum Training.
Muss man sagen, haben sich ganz viele hier in der Community gefragt, warum zur Hölle hat Dompe in solchen Zeiten nicht einen Privatdetektiv vor der Tür stehen, vom HSV bezahlt, bestes Investment, der sagt, ey, hier ist immer noch das Licht aus im Hause Dompe, hier ist immer noch der Wagen nicht in der Garage und so weiter und so fort. Da muss sich doch einer intensivst um die Betreuung von Dompe kümmern, damit der Junge rechtzeitig zum Training erscheint, rechtzeitig zu den Spielen erscheint, rechtzeitig zu Hause im Bett ist.
Ich muss sagen,
ich glaube übrigens, dass häufiger mal das Licht aus ist bei ihm, ne?
Ja, genau.
Ich stelle ihn mir auch so vor, dass er so einen eigenen Zeugwart braucht, nur so für sich, für seine Gucci-Handtasche, wo dann die Sachen alle rein. Ich glaube, der lebt so richtig im Chaos.
Ich sag auch, wenn der ins Auto steigt, warte doch nochmal, Luke, ich kontrolliere erstmal deine Tasche, hast du deine Fußballschuhe dabei, hast du dein Handtuch eingepackt? Also, hat gar kein Verständnis, weil das ist nun wirklich eine gute Investition. Ja, da zittern hier wirklich diverse HSV-Fans weniger vorm Spiel.
Aber wenn ist das wirklich so eine gute Investition? Weil wenn wir jetzt mal Otto Stange sehen, der von Beginn an gespielt hat, ich muss sagen, der hat die erste Halbzeit natürlich nicht schlecht gemacht. Ne? Also,
sehr kreativ im Vergleich zu vielen anderen, muss man sagen. Ja. Er hat sich was getraut und das tut gut manchmal.
Fand ich auch. Also war erfrischend.
Kai guckt richtig ungläubig.
Nein, doch. Finde ich in dem Fall Best Case, dass ein Junger reinkommt. Das, ihr wisst, da geht mir auch das Herz auf. Aber jetzt stelle man sich mal vor, da kommt so einer nicht in Topform auflaufender Jatta rein. Dann sind wir da schon alle am Kotzen. Und jetzt das mal ganz stimmt. Im Ernst. Die letzten Spiele haben gezeigt, lass uns lieber immer die Option haben, Dompe von Beginn an bringen zu können. Dementsprechend, falls ihr jetzt noch keinen Detektiv habt, stellt einen Betreuer oder Detektiv da vor die Tür von Jean-Luc Dompe.
Das kann nur helfen. Jetzt auch
das kann nur helfen. Der Junge ist jederzeit bereit durchzudrehen. Dann so am besten noch vorm wichtigsten Aufstiegsspiel aller Zeiten. Wo ist Dompe? Also habe ich überhaupt keinen Bock drauf, dass das da passiert.
Aber er hatte ja seinen Auftritt. Also er ist ja dann zur Halbzeit gekommen. Und ich muss sagen, nachdem wir 1-0 zurücklagen durch Lukas Frenkert, kam dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Vorlage von Jonas Meffert und David Selke steigt mal wieder hoch und wieder mal mit dem Kopf. Also ich sag's jetzt schon mal, meine Prediction ist auf jeden Fall, die kann ich abhaken. Die Kopfballtore dieses Jahr, die sind es einfach. Also das ist etwas, da muss ich sagen, wenn wir Steffen Baumgart irgendetwas dankbar sein sollten, dann ist es wahrscheinlich der Transfer von Davy Selke, den er mit supportet und mit gepusht hat und eben diese neue Kopfballstärke, die schon auch auf sein Spiel und seine taktische Auslegung auf jeden Fall zurückzuführen ist. Deswegen muss ich sagen, da wieder, ne, Kopfballtor, das ist eine absolute Waffe, die wir haben, vorne mit Davy Selke drin. Stand es dann zur Halbzeit eben 1-1 und dann kam eben in der Halbzeit Jean-Luc Dompe für Otto Stange, der seine Sache bis dahin nicht schlecht gemacht hat, aber auch da muss man sagen, mal Merlin Polzin, die Eier muss man dann auch erstmal haben, so einen wie Dompe, wie du gerade sagst, du würdest sogar einen privaten Chauffeur ihm zur Seite stellen, dass er rechtzeitig zum Training kommt. Er hat sogar die Eier und sagt irgendwie, du bleibst erstmal draußen, weil wir haben im Hintergrund haben wir eben einen wie Otto Stange oder auch noch andere Spieler, die ihn trotzdem ersetzen können und das Ganze nicht schlecht machen.
Ja, vor allen Dingen vor Königsdörfer, ne? Also ja. Eigentlich wäre ja Königsdörfer die eigentliche, vermeintliche erste Option gewesen, aber der hat, also Otto Stange vor ihm, muss ich sagen, also dachte, hätte ich nicht drauf gewettet. Fand ich auch, hat seine Sache gut gemacht. Bisschen die Durchschlagskraft und hier mal da dann irgendwie dann doch nicht ganz on point so der Ball. Man wusste, das war jetzt eine gute Idee, aber irgendwie vielleicht doch einen halben Meter zu lang, zu kurz. Zu weit links, zu weit rechts, aber er ist definitiv nicht blass geblieben. Er hat seine Chance.
Und es ging genutzt. Viel, wenn was probiert wurde, ging viel über die linke Seite. Der Platz war echt nicht einfach zu bespielen. Also das war wirklich. Also
noch mehr Acker als unserer gegen Hannover, ey.
Tatsächlich. Also, das wirklich? War echt. Also, ich hab nur gefragt, wann irgendwann die Maulwürfe aus dem Boden rausgucken und sagen: Alter, hey, verpisst euch, das ist unser Gebiet hier. Das war schon, also das war wirklich schwer. Und ja. Ich hatte im Vorwege schon mit Münsteranern gesprochen und sie hatten, da hatte ich gesagt, so, oh, unser Platz ist auch echt scheiße. Und so, ja, ihr müsst ja erstmal gucken, wie unser aussieht hier. Also, ja, das ist schon wirklich, das ist ein Rübenacker. So.
Ja. Ansonsten war, kann man eigentlich fast sagen, zweite Halbzeit, es war jetzt kein Riesenspiel. Königsdörfer wurde eingewechselt, Reis, Mikkel Bronzy und der neue Broski Joel Agikum. Weiß nicht, wie man den ganz genau ausspricht, aber auch erst in der 95. Minute. Es war aber irgendwie, ich sag mal so, hätten wir unentschieden gespielt, hätten wir so ein bisschen ja, geflucht noch nicht. Dafür ist die Statistik zu gut, aber es wäre das zweite Spiel hintereinander für Polzin unentschieden. Jetzt, wo wir gewonnen haben, kann man sagen, eigentlich alle so, ja, perfekt, das ist das, was es braucht in der Aufstiegssaison, das ist Leverkusen-like, das ist abgezockt, man fährt jetzt so einen Arbeitssieg auch mal nach Hause und am Ende des Tages ist es in meinen Augen auch so der kleine Unterschied halt, aber genau. Ein Superspiel war es nicht, aber ja, irgendwie standen dann doch die drei Punkte am Ende da.
Ja, ich finde schon, dass sich das Spiel ganz gut einkategorisieren lässt, weil es ist jetzt nicht, wir reden jetzt hier nicht über Sieg oder Niederlage, sondern finde ich schon eher über Unentschieden oder Sieg. Und ich finde, man hatte das Gefühl im Gegensatz zu, also der Klassiker as always war, dass wir es nicht schaffen, irgendwie super entspannt einen aus der unteren Tabellenhälfte, der eigentlich deutlich schlechter als wir erscheint, wegzuarbeiten und mit 2-3 Toren Abstand zu gewinnen. Aber ich finde, man hat gesehen, dass wir das nur von den Tor nicht hinbekommen haben. Ich fand, wir waren schon im Spiel deutlich überlegen, hatten viele knifflige Schiedsrichterentscheidungen, wo wir gesagt haben, wenn die schon zu unseren Gunsten kippen, dann sind wir, also wir sind hier schon die deutlich bessere Mannschaft. Es fällt das Tor fällt nur nicht. Und deswegen hätte ich bei einem Unentschieden schon das gute Gefühl von der Mannschaft und der Zusammenarbeit mit Polzin, das hätte ich auch beim Unentschieden gehabt. Ich finde, ich weiß nicht, du kommst ja wahrscheinlich noch zu den Statistiken, wie die Statistiken das belegt haben, aber umso krasser, und da bin ich total bei Gato, ist es, dass es jetzt mal ein Trainer geschafft hat, und das ist eben, finde ich, nicht nur Glück, sondern ein Trainer hat es geschafft, jetzt mal endlich 2-3% mehr aus der Truppe rauszuholen, sodass das Pendel dann nicht nur in einer spielerischen Überlegenheit da war, sondern eben auch wir dieses Tor quasi so ein bisschen erzwungen haben. Und da muss ich sagen, Chapeau, und das ist vielleicht auch der Unterschied zu den anderen Trainern, die ich da erkenne.
Was ich krass fand, Bascho hat nach dem Spiel erwähnt, dass es so angenehm war, dass Merlin und das Trainerteam so wahnsinnig entspannt vor dem Spiel waren. Da frage ich mich, wie sah es bei den Trainern davor aus? Sind die irgendwie alle im Dreieck gesprungen? Weil er das so betont hat, als wäre das so was Neues, Angenehmes so ungefähr. Also anscheinend haben die da einfach den richtigen Ton oder so die richtige Art und Weise, auch den Jungs vorzuleben, ey Leute, wir schaffen das, alles gut. Wird schon.
Aber das ist auch das, was ich irgendwie das Gefühl hatte. Also dadurch, dass ich so dicht an der oder direkt hinter der Trainerbank saß, hat man schon gemerkt, dass auch Polzin, aber auch VW, dass mit dem ganzen Stuff, dass das irgendwie relativ harmonisch auf der Bank wirkte. Also es war nicht so, du hattest nicht das Gefühl, wir sind hier was Besseres, wir sind hier das Trainerteam, wir entscheiden das, sondern das war so ein gesamtes Miteinander.
Ist das auch, hat man auch beim Jubel gesehen, ne? Dieses
genau.
Komplette Miteinander. Alle sind rausgesprungen. Davy ist gefühlt jedem in die Arme gesprungen. Also es war schon.
Er hat unseren neuen Norweger hat er richtig herzlich gedrückt. Süß. Also da hast du wirklich auch gemerkt, dass er so einen Jungen irgendwie. Das macht er auch bewusst. Also um zu zeigen, so, ey Digi, ey, hier, du spürst gerade, was hier passiert. Also wenn du hier in diesem Verein, wenn du dich hier zerreißt, wenn du hier Gas gibst, dann bekommst du sowas zurück. Und das sind diese Emotionen, dass du so eine Sachen irgendwie so einem jungen Spieler mitgibst. Das finde ich schon ganz gut. Und da merkst du auch, dass so ein Davy Selke viel wichtiger ist als, klar, die Tore zählen am Ende. Und das ist das, womit wir die Punkte holen und am Ende den Aufstieg. Aber das Ganze funktioniert eben nur, wenn du so einen Leader hast wie Davy Selke, der eben auch so vorangeht. Und das ist eine andere, ich finde, ein anderer Typus als ein Toni Leisner als Leader, den man geholt hat. Oder ein Emir Spahic oder wie sie nicht alle hießen, die man ja auch irgendwie als Drecksäcke, als Leader, als Erfahrene irgendwie geholt hat, um der Mannschaft irgendwie was mitzugeben. Und da finde ich, ist Selke ein anderes Level.
Auch das hat der tatsächlich, der wurde auch nochmal nach dem Spiel interviewt bei Sky. Und das hat er tatsächlich auch gesagt. Also er hat gesagt, bevor er den Elfmeter geschossen hat, ich war überzeugt davon, dass ich ihn wegmachen will. Das sind Momente, in denen ich Verantwortung übernehmen will. So sehe ich meine Rolle beim HSV. Also er will einfach wirklich Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, er ist jetzt auch nicht mehr in so einer, ich weiß nicht, wie er vorher war, weil er nie beim HSV war und mein Fokus stark der HSV ist. Aber ich glaube, er ist jetzt einfach sehr erwachsen auch schon in dieser Rolle und kann halt, hat einfach viel Erfahrung und kann deswegen auch gut Verantwortung übernehmen und weiß, was es in vielen Situationen auch einfach braucht.
Also du merkst es auf dem Platz auch, wie er die anderen Spieler pusht, wie er lautstark ist. Und wie du sagst, du kanntest ihn vorher nicht, weil du auf dem HSV schaust. Aber ich glaube schon, dass, und das ist auch so ein Punkt, weil viele ja irgendwie auch, gerade als der Transfer irgendwie bekannt geworden ist, viele komplett dagegen gewettert hatten. Viele fanden ihn insofern scheiße, weil wenn du ihn gegen dich hast, ist das ein Spieler, der dich maximal aufregt. Das hast du jetzt auch gesehen gegen Münster, wie der vorne ackert, wie er einen Foul zieht, wie er nachher auch den Elfmeter. Das sind ja Sachen, die passieren nicht irgendwie durch Zufall, sondern das ist ja die Arbeit, die er das ganze Spiel auf über macht, Fall. Wenn er auch nicht den Ball hat. Die Spieler so zu piesacken, dass sie in so einem Moment ihn einfach nichts anderes können, als ihn festzuhalten. Und das sind Sachen, das ist Erfahrung und das sind Sachen, die können nur Spieler wie er, die sowas irgendwie mitbringen. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass viele vor ihm einfach scheiße fanden oder ihn unsympathisch fanden, weil er als Gegenspieler einfach so ein Drecksack ist, der eben so eine Sachen zieht, die für uns jetzt aber Gold wert sind. Und wenn man ihn in der Mannschaft hat, erstmal sieht, wie wichtig das ist, so eine Sachen auch zu pushen.
Bascho hat auch gesagt, er ist richtig eklig. Wenn man gegen den spielen muss, ist einfach nur ekelhaft.
Ja.
Ja. Weil die trainieren ja dann auch gegeneinander und dann hasst Bascho das Duell mit ihm.
Wie fandet ihr Bascho?
Ja, okay. Also ich fand Sahiti schlechter.
Ja.
Ich muss sagen, bei Basho finde ich das Statement vom Trainer eher krass. Also es ist eine klare Linie, die ich da erkenne, dass er eben gesagt hat, ich gehe in diese Rückrunde und in das Aufstiegsrennen eben ganz klar nur mit meinem Kapitän. Ich setze ihn, ich finde, das war überhaupt nicht klar. Ich hätte ihn zum Beispiel als Coach nicht auf ihn gesetzt. Hätte gesagt, seitdem er weg war, habe ich eine klare defensive Stabilität erkannt, die vorher nicht da war. Ich fand, die Abwehr stand besser und dann hat er ja schon gegen Hannover ein ganz klares Statement gesetzt und ihn eingesetzt. Das ist jetzt in meinen Augen total aufgegangen, weil Basho wahrscheinlich das Selbstverständnis oder das Vertrauen vom Coach gespürt hat. Polzin ist sicherlich auch näher an der Mannschaft dran und kann dementsprechend auch neben den Faktoren, die ich nur sehen kann, noch ganz viele andere Faktoren hat er wahrscheinlich gesehen, die dann in Summe mehr Sinn ergeben, dass Basho eben da reintegriert wird. Und man kann ja aber schon sagen, dass das nicht die Saison von Basho bisher war. Und jetzt glaube ich, ja, hat er alles richtig gemacht. Die Tendenz ist aufsteigend. Er ist für mich noch nicht irgendwie die Säule, ja, und noch nicht der, der da hinten alles wegackert. Den musst du tatsächlich weiter beobachten. Also wir steigen tatsächlich nur mit einem guten Basho auf. Also mit einem schlechten Basho werden wir nicht aufsteigen.
Ja, weiß ja, ich gut, nicht.
Dann kann er jemand anders spielen, ne? Also wenn er schlecht ist.
Die Frage ja,
ist
nur jetzt, er wird, also das ist ja, ja, stopp. Also bis Basho, wenn Basho wird erst ausgewechselt, wenn er 2-3 schlechte Spiele gemacht hat, weil das Vertrauen vom Coach ist ja da. Das heißt, wenn Basho 2-3 schlechte Spiele macht, sag ich mal, verlieren wir auch 2-3 Spiele und das sind dann für mich die Punkte, auch wenn er danach dann nicht mehr spielt, die dann wahrscheinlich den Aufstieg kosten.
Ich finde aber schon, dass gezeigt hat, dass gerade wenn Basho auch nicht spielt, wir trotzdem mit Elfadli jemanden haben, der diese Lücke einfach füllen kann. Und das ist, finde ich, viel wichtiger, weil das natürlich ein Problem ist, was wir die letzten Jahre immer hatten, dass wir durch diesen Verlust von Vuskovic auch, der immer noch gesperrt ist, in der Abwehr immer unser Sorgenkind hatten, aber wir jetzt gemerkt haben, dass wenn Schonlau nicht da ist, eben auch Elfadli diese Rolle ganz gut einnehmen kann. Und ich meine, Schonlau hat jetzt wieder 4 gelbe Karten, also nächste gelbe Karte und er ist wieder ein Spiel gesperrt. Auch da müssen wir uns ja schon mal darauf einstellen, dass Basho uns wieder ein Spiel fehlen wird. Deswegen umso wichtiger, dass diese Mannschaft auch in der Rotation einfach im Spiel bleibt und das Ganze weiterhin so gut funktioniert, wie es bisher auch war.
Ich fand ihn aber jetzt gegen Münster schon deutlich stärker, muss ich sagen, als gegen Hannover. Hannover fand ich, hat er, wie gesagt, sehr viel Tempo rausgenommen. Und ich fand jetzt irgendwie, in Münster war es okay. Also es war ja jetzt nicht, keine groben Fehler.
Aber natürlich jetzt auch nicht die Riesengegenspieler, die er da hat. Auch Nemeth natürlich, der eingewechselt worden ist, aber kein Tor geschossen hat, surprisingly. Aber ja. Gut, ja, ich bin gespannt, wie es gegen Regensburg wird, wer da dann spielen wird, ob vielleicht Meffer draußen ist, man wird sehen, keine Ahnung. Ich muss leider los, ich habe jetzt schon vielleicht die Kinderstimme im Hintergrund gehört, es ist Chaos angesagt.
Gato, wir ziehen weiter durch hier für dich. Sag jetzt schon mal kurz dein Tipp für Regensburg.
Hinspiel war 5-0 für uns, obviously.
0-2, Muchel, ich will ja natürlich alles richtig nennen, dass wir gewinnen, auswärts. Ich glaube doch 0-2 oder vielleicht, ja, mit einem oder zwei Toren, aber ich glaube 0-2.
Alles klar, Gato, in diesem Sinne,
alles klar.
Hau rein, ciao, ciao.
Ciao.
Ja, ciao, ciao.
Wer mir richtig leid tat, war tatsächlich mal wieder unser Richter. Der ja. Schon wieder Aluminium-Pech hatte. Und er hatte auch das Spiel, ich fand, als Dompe reinkam, haben Richter und er relativ gut auf der linken Seite harmoniert. Also da kam auf jeden Fall ordentlich Tempo über die linke Seite. Und ich kann es nur sagen, weil ich da eben so dicht dran sah und man dann manche Sachen doch anders sieht, als sie vielleicht im Fernsehen oder sie sonst manchmal im Stadion sieht. Teilweise diese No-Look-Pässe, ne? Also ohne hinzuschauen, den Ball zu spielen, da waren schon echt ganz, ganz gute Sachen dabei und ich würde ihm es einfach so gönnen, dass er endlich mal ein Tor macht. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft, sollte er treffen, die Mannschaft
also richtig abfeiern. Die werden ihn so abfeiern. Und ich hatte, wie gesagt, ich hatte gegen Hannover ja auch das leichte Gefühl, dass ein paar Spieler ein bisschen gepusht wurden, ihn vorne öfter anzuspielen, dass er eben auch die Chance bekommt, ein Tor zu schießen. So ein bisschen, dass Merlin da seinen Zauberstab schwingt und sagt, so dem Jungen gönnen wir jetzt mal ein bisschen Selbstbewusstsein.
Ganz viele Fragen sind uns bei Instagram sind hier reingetroffen und also nicht nur ganz, ganz viele schreiben, dass Selke der beste Transfer der letzten 7 Jahre ist hier von Dan Snackroy, sondern eben auch die Frage, die immer häufiger jetzt kommt, was passiert eigentlich, wenn Glatzel zurückkommt? Was machen wir, wenn wenn wir die beiden Spieler bei uns im Staff im Team haben? Wie würdet ihr da entscheiden?
Ist für mich erstmal eine Frage, wie hoch ist überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass beide topfit sind? Ich glaube, einer hat ja, also die Frage sollte man sich erst stellen, wenn es wirklich soweit ist, dass beide topfit sind und spielen wollen. Dann kannst du in meinen Augen in den ersten zwei Spielen, wo Glatzel wieder fit ist, ihn erstmal ranführen, auch aus Sicherheitsgründen. Und wenn sie topfit sind, habe ich auch die klare Meinung, dass ich sage, ein Selke in absoluter Topform hat die Nase vorn. Im Grundsatz hat aber Glatzel die Nase vorn. Also Glatzel hat mehr Qualität, wenn es über 34 Spieltage geht, sollte da vor Selke gesetzt sein. Ein Selke in dieser Form sollte aber maximal viele Spiele bekommen. Und dann glaube ich, ist es on top einfach ein krasses Luxusproblem. Ja, du bringst den ein, sagst, im Optimalfall kriegst du die beiden so gecoacht, dass du sagst, Glatzel, hau hier, oder Selke, egal, hau hier, du kannst 90 Minuten spielen oder möchtest 90 Minuten spielen. In meinen Augen kannst du, wenn du meine taktischen Vorgaben und dieses Pressing und dieses Beackern machst, 70 Minuten spielen. Und ich wünsche mir, dass du jetzt nochmal 10% drauflegst und irgendwie nach 60 Minuten hier tot umfällst, weil ich habe hier eben noch Selke oder Glatzel auf der Bank, die ich dann gerne 30 Minuten bringen würde, mindestens. Und das ist für mich dann wirklich alles andere als ein Problem.
Better Call Frankie schreibt uns Selke, Glatzel oder auch Kane, Son, Dzeko Grafit, Ronaldo, Benzema, Messi, Suarez.
Naja, man muss sich sicherlich fragen, naja, ich finde...
Wir sind wieder angekommen.
Ja, aber ich finde, der Vergleich ist gar nicht schlecht. In der zweiten Liga ist Selke Glatzel wahrscheinlich schon vergleichbar mit diesen Namen in ihren Ligen. Und es geht jetzt darum, dass die beiden einfach so ins Team integriert werden oder ihre Pace auf die Straße bekommen. Und wenn jetzt einer, da kann auch, ja, in dem Fall Glatzel, der wohl beste Spieler der zweiten Liga seine Pace nicht auf die Straße bekommt, weil er eben noch verletzt war, weil er noch nicht drin ist im Rhythmus, weil er noch nicht eingespielt ist in dieser Saison, dann hat Selke die Nase vorn. Das zeigt ja nun wirklich die Mannschaft, die jetzt unter Polzin harmonisch wirkt, dass es da nicht um Namen geht, sondern um die Abstimmung und um die Harmonie.
Also man kann eigentlich festhalten, dass Selke das Puzzlestück zum Aufstieg ist, was sonst immer gefehlt hat, weil wir eben sonst durch Verletzung oder eben nicht diese Doppelbesetzung mit so zwei exzellenten Stürmern zuletzt nicht hatten.
Er hat eine Dynamik entwickelt. Ich fand die Aussage krass, dass er als er so viele Scorerpunkte in der Hinrunde hatte, das hat ihm anscheinend schon sehr viel Selbstvertrauen gegeben, dass er dann gesagt hat, er will in der Rückrunde irgendwie fast noch mehr Scorerpunkte sammeln. Das fand ich eigentlich fast schon überheblich. Also jetzt gar nicht im negativen Sinne, dass ich ihm das jetzt charakterlich ankreiden will, sondern das fand ich für mich unrealistisch. Ich fand, er war schon in einer Überperformance und es scheint ihn aber so gepusht zu haben und die Dynamik scheint so auf seiner Seite zu sein, dass er das tatsächlich eventuell einhalten kann.
Ich glaube, als so ein Sportler, du hast so Bock, dir so hohe Ziele zu setzen und die irgendwie den hinterher zu jagen. Ich glaube, dass das so voll sein Antrieb ist und ich glaube, der ist auch so einer, der so die richtig krass großen Ziele irgendwie jagt. Ist einfach und charakterlich.
Kann es sein, dass er sich vielleicht mit den Leuten, die hinter ihm spielen, extrem gut abgesprochen hat in dieser Saison im Training, neben dem Platz oder in den Taktikkonferenzen und die vielleicht noch lieber ihm als anderen die Bälle zu spielen, weil sie wissen, ich kann ihn hoch anspielen, ich kann ihn...
Also ich finde, dass er sich gut abspricht, hat man allein an diesem einen Torjubel, der einfach synchron stattgefunden hat, irgendwie gemerkt. Also ich glaube schon, dass der extrem viel kommuniziert, dass er genau sagt, was er braucht, wie er den Ball braucht und auch generell immer diese Kommunikation, dann ärgert er sich, dann Daumen hoch und weiter so und das nächste Mal hier. Ich glaube, Muchel hat auch eben kurz erzählt, dass er das ja extrem beobachtet hat, dass er einfach die Jungs da über den Platz schickt.
Genau, ja, auf jeden Fall. Also er hat ganz klar kommuniziert und hat gesagt, ey, in dem Fall zu Königsdörfer, geh dahin, du dahin, und hat da wirklich dieses Coaching auf dem Platz total betrieben und wahrscheinlich nicht einfach nur, um irgendwelche Zufälle zu generieren, sondern weil er ganz genau weiß, was, wie du gerade sagst, was er braucht. Aber das finde ich eine mega spannende Frage, die wir auf jeden Fall in dem Podcast mit ihm zusammen mitnehmen sollten.
Ja.
Inwieweit so eine Sachen für ihn, inwieweit er auch seine Mitspieler einfach darauf einstellt, was er braucht, um zu funktionieren. Weil am Ende des Tages werden wir auch durch werden Tore natürlich sind unser Faustpfand, womit wir Spiele gewinnen.
Und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, da ist das Wort Harmonie oder Vibes wirklich ein zentraler Punkt, weil wir kennen es von unserer Arbeit, du kennst es auch in der Amateurmannschaft. Wenn du dich mit dem Spieler absprichst, ja, da gibt es manchmal so innerliche Wellen, wo du sagst, so, ja, ich nick jetzt, ich höre zu, ja, aber innerlich meine ich nein oder ja, gute Idee, aber keinen Bock umzusetzen. Und es gibt eben, ja, geil, mit dem bin ich total auf einer Wellenlänge und das mache ich voll gern und aus innerer Überzeugung. Und wenn Selke es geschafft hat, die Spieler so zu überzeugen, dass sie das auch aus innerer Überzeugung mit ihm einstudieren, absprechen, dass die Worte, die man sich an den Kopf wirft, auch wirklich verinnerlicht und angenommen werden, dann ist das natürlich und das unfassbar ist viel wert.
Ganz springender Punkt, weil dann steht nämlich der Verein über allem. Dann steht nämlich dieser Erfolg und dieses, was du erreichen willst, über allem. Und nicht über deinen persönlichen Erfolg, nämlich, dass du dich selber irgendwie versuchst, ins Rampenlicht zu spielen, dass du selber dich
irgendwie. Ich finde aber, den Anschein macht es total gerade aktuell. Also wie gesagt, dieser Jubel dann auch, ehrlich gesagt, war nicht sogar das erste Tor, war das nicht auch im Hinspiel gegen Münster, als Bobby das erste Mal verletzt war und dann ist er direkt dahin gerannt und hat sein Trikot hochgehalten. Also ich glaube, man hat ihm oft unterstellt, dass er irgendwie kein Teamplayer ist, aber ich glaube, er ist ein übertriebener Teamplayer. Also zumindest wirkt es auf mich so.
Und das ist, glaube ich, das sind diese springende Punkte. Und
nun muss man nur eine Sache unterscheiden. Also ich glaube auch, können wir alle unterschreiben, dass er aktuell ein extremer Teamplayer ist. Die Frage ist ja immer, wie sehr ist man Teamplayer, selbst wenn man es nur gut meint, also gar nicht so, dass man die anderen ankackt, in Fällen, wo man gegen den Abstieg spielt, wo man irgendwie 0,0 gesetzt ist, ja, wo man nur reinkommt. Vielleicht ist man in dem Moment auch ein Teamplayer, es kommt aber anders rüber.
Klar, im Moment fallen die Tore, im Moment wird viel gejubelt, man freut sich nach dem Spiel gemeinsam als Team über Selkes Tore. Es ist natürlich,
da bist du immer ein Teamplayer in dem Moment.
Das beflügelt ja jeden gerade in dieser Mannschaft, muss man ja auch sagen. Und dadurch, dass er vorne die Dinger reinköpft oder irgendwie reinballert, haben ja alle was zu feiern. Also letztendlich ist es eine Win-Win-Win-Situation. Und sicherlich wird da auch das auch einen Teil dazu beitragen.
Definitiv. Es bockt einfach. Und wir haben, das muss man einfach auch mal festhalten, wir haben in den letzten Jahren solche Spiele nicht gewonnen. Wären wir mit dem Unentschieden vielleicht rausgegangen oder hätten noch unglücklich in der Nachspielzeit so eine Spiele verloren. Und das ist dieses Jahr anders. Und das beflügelt mich gerade so sehr und lässt mich einfach so sehr an diesen Aufstieg gerade glauben, wie schon lange nicht mehr, weil einfach manche Sachen einfach anders sind.
Und überlegt mal bitte ganz kurz nochmal zurück, wie wir hier in der Hinrunde saßen und schon wieder wirklich, ich glaube, wir hatten locker 3-4 Montage nacheinander, wo wir hier saßen und echt so keine Lust hatten, weil es wirklich beschissen lief. Mhm. Man kann kaum glauben, dass es noch die gleiche Saison ist, oder?
Leben im absoluten Chaos.
Ja, wirklich.
Was übrigens die Choreo war vom HSV. Also ich finde, selten trifft es so sehr auf unseren HSV mal wieder zu, wie diese Choreo und dieser Spruchband Leben im absoluten Chaos.
Ja,
und,
stimmt.
Es trifft es halt so auf den Punkt.
Gefühlschaos auch.
Gefühlschaos.
Ja, immer.
Jetzt steht am Sonntag Regensburg an. Wieder ein Auswärtsspiel, zweite Auswärtsspiel in Folge. Pia, auf wen müssen wir uns da einstellen?
Also Regensburg ist, wie wahrscheinlich alle wissen, aktuell auf dem Tabellenplatz 18 mit 14 Punkten nach 21 Spielen und minus 34 Tore. Also
das ist also für uns der absolute Härtetest. Ja, wie andere gegen Real Madrid den Härtetest haben, haben wir einen Härtetest gegen Regensburg.
Wir haben 24 Punkte mehr als Regensburg.
Also ungewinnbar.
Ja. Wirklich. Genau. Letzter Erfolg war tatsächlich auch im Heimstadion von Regensburg und zwar vor 2 Wochen gegen die Hertha oder ja, 1,5 Wochen. Ein 2-0-Sieg. Was ist eigentlich mit der Hertha los an der Stelle nochmal?
Auch da ist wieder, die Hertha ist...
Das tut mir auch ein bisschen leid.
Big City Club.
Ganz schlimm alles. Hertha sehr schwach aufgetreten, Regensburg mutig im Lauf nach vorne. Die haben relativ schnell das 1-0 geschossen und dadurch extrem Blut geleckt und das hat man auch gemerkt, die sind viel mutiger geworden und hatten dann einfach Selbstvertrauen. Das 1-0 war übrigens aber ein Elfmeter, also wir wollen es auch nicht zu hoch hängen. Gegen Fürth gab es dann wieder einen Rückschlag jetzt am Wochenende und die positiven Dinge, die quasi da passiert sind, war aber, dass die Laie aus Köln, nämlich Adamian, mit der Rücknummer 22 direkt getroffen hat Und tatsächlich hat sich da jetzt in der Winterpause einiges getan. Also die haben Tim Handwerker mit der 2 als Linksverteidiger aus Nürnberg geholt. Dann Su Hohn vom HSV ausgeliehen, Rücknummer 34. Wie gesagt, Adamian von aus Köln ausgeliehen, Mittelstürmer, der seinen Job wohl auch ganz gut macht und sich da eben auch selbst bewusst mit breiter Brust jetzt auf den Platz stellt. Und noch ein Rechtsverteidiger, Ananu mit der 27. Also da ist auch einiges durchgemixt worden jetzt gerade erst. Hat am Wochenende aber leider trotzdem nichts gebracht. Topscorer sind auf jeden Fall Ganaus mit der Nummer 20. Mittelstürmer hat 3 Saisontore bislang.
Da spricht man vom Topscorer.
Ist so. Ansonsten mit 2 Saisontoren können auch Pröger und Hottmann glänzen, die tatsächlich auch so mit die gefährlichsten Spieler sind. Also ich würde fürs nächste Spiel Adamian mit breiter Brust bisschen im Auge behalten und Pröger mit der 33 und Hottmann mit der 9 auf dem Rücken. Und ansonsten ist der Torwart auch ganz gut, aber ich muss ehrlicherweise sagen, die krassesten Spieler sind mir da jetzt nicht untergekommen. Ich bin gespannt, ob Su Hohn dann nächste Woche gegen uns auf dem Platz steht.
Hat er bisher schon gespielt, weißt du das?
Ich meine, dass er jetzt gegen Fürth nicht auf dem Platz stand.
Okay, also bin ich mal gespannt. Ja, auswärts in Ringsburg, fährt jemand von euch hin?
Nee.
Nee. Ich überlege noch, ob ich fahre, werde es spontan entscheiden, ob ich den Trip mache. Das letzte Mal war ich in Ringsburg. Ich weiß gar nicht, wie wir das letzte Mal gespielt haben, aber ja, es ist zumindest so ein typisches Stadion, wie sie gerade irgendwie alle entstehen, so in der Größenordnung, so ein Schuhkasten, die alle irgendwie gleich aussehen, irgendwo auf dem Land in Regensburg. Ja, ich bin gespannt. Würdet ihr irgendwas ändern an der Aufstellung? Also gesperrt ist keiner, also würdet ihr jetzt, was glaubt ihr, Polzin fängt er wieder mit Selke an oder lässt er Dompe von Anfang an?
Ich würde Dompe von Anfang an sagen, denke ich schon, wenn der jetzt nicht wieder irgendwelche Verspätungen hat und sein, wie Kai sagt, Detektiv gut auf ihn aufpasst. Mhm. Ansonsten glaube ich schon, dass er auch mit Selke reinstartet und sonst wie gehabt. Also, El Fadli ist wieder da.
Das ist ein spannender Call, was wir da machen.
Das stimmt.
Spielt er mit Meffert, lässt er El Fadli spielen.
Ja.
Also da bin ich mal gespannt, kann das
Das Schöne ist, dass man im Moment das Vertrauen in den Coach hat, dass er da die richtige Entscheidung treffen wird und man nicht sagt so, ey, was für eine blinde Aufstellung, sondern sagt, oh ja, okay, da wird er sich was bei gedacht haben. Schön, dass er den Rückenwind im Moment so ein bisschen genießt. Das macht ja auch für ihn das Arbeiten leichter.
Ich muss auch nochmal sagen, als er da wieder am Pult stand, dann bei Tusche nach dem Spiel, einem geht wirklich das Herz auf, wie der mit Menschen kommuniziert. Das ist so respektvoll, so lieb, also so lieb irgendwie und geht immer auf alles ein und ist so offen und zuvorkommt, einfach wirklich ein richtig cooler Typ. Ich bin Fan, falls man es nicht merkt.
Ganz kurz dazu einmal, Hochwasserhosen, ja oder nein?
Bisschen kalt jetzt auch gerade im Winter, ne?
Ist mir aufgefallen, er hatte die relativ hochgekrempelt.
Ja, so. Stimmt.
Ja,
aber er hat zwischendurch, also ist, im Fernsehen wurde immer nur gesagt, wie kalt es da ist und wie es gezogen
hat.
Und der schmeißt da zwischendrin seine Jacke weg und man denkt sich nur so, Junge.
Es war so kalt, es war so unterirdisch kalt. Also.
Oh, nee.
Apropos.
Dazu war er noch so, muss ich ja jetzt auch mal ein bisschen was kritisieren dürfen, ja. Ne? Ist ja nett gemeint. Er war ja auf der Spobis noch und ich finde, dass der HSV jetzt gut daran tut, alle Verantwortlichen und auch der gesamte Staff und der Trainer, ich bin wirklich der größte Fan von, man muss in Hamburg präsent sein, man muss sich auf Veranstaltungen den HSV repräsentieren und so weiter, aber ich glaube, in den nächsten Monaten sollte sich wirklich 100% der Arbeit nur im Volkspark auf dem Platz und bei dem Auswärtsstadion abspielen und da sollte man vielleicht die ein oder andere Veranstaltung, die jetzt vielleicht im Kalender steht, in den nächsten Aufstiegsrückrunden.
Nur den Podcast, den sollte er noch.
Nur den Podcast, genau, sollte man das alles ausfallen lassen und wirklich mal seinen Fokus jetzt nur auf das Sportliche legen.
Wenn er hier im Podcast kommt, Merlin, darf ich ein Autogramm haben? Das habe ich so lange nicht gemacht. Das letzte Mal mit 7.
Du hast gesagt, was die Führungskräfte nämlich vom HSV gerade machen, die sind nämlich gerade für heute und morgen, also Montag und Dienstag, sind sie auf einem Führungskräfte-Workshop und haben sich dort für 2 Tage eingeschlossen. Ich weiß gar nicht, irgendwo geht's hin in die Nähe von Hannover. Ich habe es eben ganz kurz überflogen.
Klar, das sind ja auch wahrscheinlich Termine, die man schon vom halben Jahr abgemacht hat. Ne? Aber trotzdem sage ich...
Aber ohne Merlin, dann?
Das weiß ich nicht.
Ja, gehe ich von
aus. Ja, oder? Der muss ja bei den Jungs bleiben.
Also ich denke eher, dass es darum geht, sie wollen irgendwie sprechen, die Ziele, die man sich gesetzt hat, wie sind sie hat man sie eingehalten, hat man irgendwie irgendwo überperformt, hat man irgendwo unterperformt, strategische Themen anzusprechen. Also es ist eher so ein Call für Stefan Kunz und eben Erik Huber, die zusammen mit den Führungskräften beim HSV über Merchandise, über, keine Ahnung, Sponsoring, Nachhaltigkeit, Fankultur, all diese Themen halt sprechen und gucken, was da im letzten Jahr oder in den letzten Jahren von den Zielen, die sie hatten, irgendwie eingehalten worden ist oder was man eben noch machen kann, um den Zielen irgendwie näher zu kommen. Alles natürlich im Hinblick einfach auch, um diesen Aufstieg eben zu gewährleisten. Was sonst noch ansteht, diese Woche, Mittwoch, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die HSV-Frauen spielen das erste Mal im Volksparkstadion gegen Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal und 15.000 Tickets sind bisher verkauft. Wer noch kein Ticket hat, geschaut irgendwie, versucht es irgendwie
zu bekommen. Kostet auch nicht so viel wie sonst.
Nein.
Zwischen 12 und 18 habe ich gesehen.
Genau.
Also gönnt euch.
Und wenn man mit ein paar mehr Leuten unterwegs ist, dann kostet, glaube ich, ein Ticket für Kinder 10 Euro und für Erwachsene 15 Euro für einen Sitzplatz. Stehplätze sind günstiger. Also das ist wirklich was, unterstützt die Mädels. Die haben wirklich Bock, die zeigen Einsatz, die kämpfen für uns, für die Raute. Und
ich habe vorhin nur Headline gesehen, das wird das Spiel meines Lebens. Also die sind richtig, richtig motiviert.
Natürlich, also klar, ganz viele von den Mädels sind wirklich auch HSV-Fans schon aus Kindheitstagen an. Für die ist natürlich ein Riesentraum, jetzt das erste Mal im Volksparkstadion zu spielen und dann vor 15.000 Leuten. Also unterstützt sie, wer Zeit hat, am Mittwoch, 18:30 ist das Spiel bei uns im Volkspark. Ich glaube, es gibt nichts Geileres als irgendwie den Amateursport ist es ja gar nicht, sondern dem Profisport der Frauen.
Unterm Radar.
Genau, ja, was immer so unterm Radar der Männerdomäne Fußball ist, dort zu unterstützen. Also wirklich kann ich nur jedem empfehlen, dort vorbeizuschauen. Ich werde auf jeden Fall auch hingehen. Wir sind mit der ganzen Fußballmannschaft da von meinem Sohn, haben irgendwie gesagt, irgendwie das machen wir als Event mit den ganzen Jungs und da freuen sich alle drauf. Wird auf jeden Fall richtig cool. Also, ab am Mittwoch.
In diesem Sinne
würde ich sagen, gibt's noch mal hier, der kickt aber schon ganz schön, ne?
Ja. Scheiße. Ich bin schon ganz rot.
Ja.
Gut, Montagabend.
Montagabend, da kann man schon mal hier.
Der erste Tag schon wieder geschafft, ne?
Ja. Eigentlich sollte man das jeden Abend.
Ja, Mochel, dann ist man halt nur absoluter Alkoholiker, aber sonst.
Ist ja immer die Frage, wie viel man davon. Es ist ja einfach nur für den Geschmack. Ich bleib beim Köpi. Also es ist okay, aber das Köpi,
das so eine,
ein kaltes Pilz jetzt,
das eine
auch ballern.
Grenzt das andere nicht aus.
Natürlich nicht, aber ja, nee, ich bin dann schon eher der Biertrinker, oder?
Am Sonntag gibt es wieder ein Bierchen.
Ja, wenn ich auswärts fahre, werde ich auf jeden Fall.
Wann fahren wir endlich alle zusammen auswärts?
Nach Nürnberg fahren wir doch.
Nürnberg wollen wir machen.
Ja.
Wow, da habt ihr euch ja aber die längste Reise aus.
Nee, Fürth ist noch länger.
Ja, aber Fürth ist ja das große Finale.
Wir brauchen ja auch Zeit, um die Sixer-Köpi zu trinken.
Wie kommen wir denn da hin?
Mit dem Zug.
Ja, wir machen eine schöne Auswärtsfahrt. Kai?
Ja, bin ich dabei, aber ich dachte, wir fliegen dann, aber okay, wow.
Nein, wir fahren mit dem Zug.
Komm.
Umwelt. Sagte er mit seinem Lufthansa-Technik-Pullover hier.
Also lass uns Zug fahren, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, ich hoffe, dass
wir planen das.
Zug hin, Flug zurück.
Oder Sonder. Ich hoffe, dass der Sonderzug eingesetzt wird und dann schön im Tanzwagen.
Oh, geil.
Oh, richtig schön Party machen, Kai.
Das
kann nicht sein, dass du dich dann davor.
Nein,
drück mich nicht. Null. Nein, ich würde mich freuen. Wenn ihr dabei seid, würde ich mich sehr freuen.
Auf jeden Fall.
Und wäre natürlich auch dabei.
Gut. Cool. Ganz kurz eure Tipps noch. Gato hatte 0-2 getippt.
4-1. Also 4-1.
1-4.
1-1.
Was?
Ja, ich bin, das ist gar nicht so, dass ich fürchte, defensiver rangehen und mich dann positiv überraschen lassen. Natürlich glaube ich auch, dass wir gewinnen. Aber ich finde, ganz ehrlich, für mich ist die Welt auch mit dem 1-1 in Ordnung. Klingt komisch, ich will natürlich gewinnen, wirklich. Aber ich glaube, ich habe so einen Respekt vor diesen schweren Spielen. Der HSV hat sich immer so schwer getan. Ey, lass sie gerne 5-1, 6-0 gewinnen. Aber ich glaube, so nach dem, was ich erlebt habe in den letzten Jahren.
Okay, 1-3. Ich möchte dich jetzt ungern abwürgen, aber 1-3 in diesem Sinne. Nur der HSV.
Nur der HSV.
Nur der HSV.
Ciao.